Es geht nicht nur darum, was Menschen wollen und was Ökosysteme können. Das muss auch irgendwie wirtschaftlich organisiert werden. Deswegen haben wir ja auch drei Professuren nebenbei geschaffen mit diesem Netzwerk, das uns finanziell fördert, und wo dann eine der Professuren sich auch mit einer neuen Ökonomie beschäftigt, mit einer neuen Waldwirtschaft, und zwar wertebasiert, und wo es nicht darum geht, wachsen, möglichst viel rausholen, Gewinnmaximierung, sondern ja, ein Wachstum vor allem erstmal den Bäumen überlassen und dann in der Tat eine wahrhaftige Nachhaltigkeit leben im Umgang mit dem Wald.
Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen im neuen Jahr und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute machen wir einen Jahresrückblick und dazu begrüßen wir einen alten Gast und alten Freund, nämlich Pierre Ibisch. Pierre, du bist, stell dich einfach selber nochmal vor, weil du hast ja die Professur gewechselt.
Genau, hallo Peter.
Im vergangenen Jahr, ja.
Danke, dass du mich als alt vorstellst, alter Freund, das lasse ich gelten. Ja, in Eberswalde sitze ich ja an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. In diesem Jahr nebenbei 20 Jahre Jubiläum als Professor und nicht anlässlich des Jubiläums, aber aufgrund der Dinge, die wir zusammen gemacht haben, habe ich die Professur gewechselt von Naturschutz zu Sozialökologie der Waldökosysteme. Und da kommen wir bestimmt gleich drauf zurück.
Genau, wir machen ja den Jahresrückblick und das war im Jahr 2024 ein Highlight. Wir können auch direkt damit einsteigen. Ich frage ja immer nach dem schönsten Walderlebnis. Und deswegen sollte das schönste Walderlebnis natürlich von 2024 sein.
Mein schönstes Walderlebnis war sicherlich eines, das in Verbindung steht mit der Eröffnung des neuen Studiengangs und konkret im Wald tatsächlich zu stehen mit den neuen Studierenden unseres Studiengangs sozialökologisches Waldmanagement in alten Wäldern und uns gemeinsam zu freuen über Buchenwälder, zum Beispiel im Grumsin, Seran und an anderen Orten. Das war mein Waldhighlight 2024.
Und ich beneide dich darum, weil du hast ja freundlicherweise immer Bilder geschickt. Ich habe mir gedacht, ja, super cool und da wäre ich auch gern dabei, wobei das nicht an dir liegt. Du hast ja schon genug Einladungen ausgesprochen und ich werde auch in diesem Jahr 2025 eine annehmen. Dazu aber dann später. Gut, wir machen nochmal den Jahresrückblick, kann man gar nicht oft genug betonen. Und ich werde das aber nicht chronologisch machen, sondern so, wie es uns einfällt. So seid ihr das ja, die ja jetzt zuhört, auch gewohnt, dass das immer so lustig munter hin und her springt. Trotzdem, in dem Fall ist es fast chronologisch. Ich hatte davor in dem Jahr, also der Studiengang, wir bleiben jetzt beim Studiengang, sozial-ökologisches Waldmanagement, der nach 4 Jahren dann endlich das Licht der Welt erblickt hat. Das war echt eine schwere Geburt unter großen Schmerzen, so kann man das tatsächlich sagen, aber mit großer Freude, so wie ich das dann gehört, wenn das Neugeborene da ist, dann überwiegt die Freude. Aber das Ganze hat sich halt so, die ersten Vorwehen waren im Anfang März, glaube ich, war es, ne? 2024. Ich habe ja immer wieder nachgefragt, Mensch, Pierre, wann können wir endlich anstoßen? Wann ist es denn soweit? Wann ist es denn jetzt durch? Wann ist es denn beschlossen?
Waren ja etliche.
Du hast dann einfach mal irgendwas.
Ja, etliche ja. Schritte, die wir dann auch mehr oder weniger nacheinander so ein bisschen gefeiert haben, ne? Also, das, klar, ist ja eine schwierige Geschichte, allein weil das ein offizieller Vorgang an einer Hochschule ist. Da gibt es verschiedene Gremien, die dem zustimmen mussten. In unserem Fall jetzt noch ein bisschen komplizierter, weil der Studiengang zunächst nicht an einem Fachbereich angesiedelt wurde, sondern dazwischen. Und dann gibt es einen Senat, das ist das Parlament der Hochschule. Und das war natürlich die wichtigste Entscheidung, dass der Senat dann zustimmte. Und ja, davor haben es einige Beteiligte noch ganz schön spannend gemacht.
Ja, das können wir gleich auch nochmal ein bisschen beleuchten. Mir fällt gerade ein, manche Zuhörerinnen und Zuhörer schalten sich sozusagen zwischen rein, denn wir haben ja jetzt über 150 Folgen und die hören nicht alle alten. Ja. Lohnt sich aber, kann ich nur sagen. Aber der Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement, der ist ja geboren worden im August 2020. So grob, doch ziemlich genau sogar. Und aus einer Notwendigkeit, das ist uns mal ganz stark vereinfacht auszudrücken, keinen Bachelorstudiengang ökologische Waldwirtschaft, Waldmanagement, wie auch immer man das nennen möchte, Forstwirtschaft, ist eigentlich völlig wurscht, kommt alles mehr oder weniger auf selber raus. Und zwar, soweit ich weiß, sogar global. Mhm. Ne, da würden wahrscheinlich viele Leute widersprechen, die sagen, doch, das machen wir schon längst, aber das Ergebnis sehen wir ja draußen, also so richtig funktioniert das nicht. Also das kann und ist hoffentlich ein Wendepunkt in der Lehre, weil es auch Druck ausübt. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist nicht die Intention, aber das tut es. Ne? Also auf andere Studiengänge, auf die Waldbewirtschaftung insgesamt, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und es geht ja auch immer darum, wann passiert denn endlich mal was? Das da ist ein, ich würde fast sagen, stiller Meilenstein. Also für uns natürlich nicht still. Und wir haben auch ordentlich versucht, Staub aufzuwirbeln, positiven. Aber trotzdem ist es, glaube ich, in der waldinteressierten Öffentlichkeit noch gar nicht so tief angekommen, dass da jetzt echt was passiert. Mhm. Und das haben forstliche Akteure auch gemerkt und sie entsprechend opponiert. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, aber ich würde sagen, so bis, das waren natürlich dann auch hochschulinterne Abläufe, aber so ungefähr bis 2 Wochen vor Einschreibungsbeginn wackelte und knirschte, ist ja immer noch ganz gewaltig, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, das hatte dann verschiedene Gründe auch, weil jetzt diese Hochschule gerade umgebaut wird und insgesamt nicht ganz klar ist, wo dieser Studiengang dann hin sollte. Und das hat natürlich damit zu tun, dass erstmal die Eberswalder Hochschule, die ja irgendwie seit 1830 für forstliche Lehre steht, ja, also eine von den Traditionsinstituten, das schwierig fand, so ein neues Konzept anzunehmen, weil man meinte, dass irgendwie man schon mit der Zeit ginge und forstliche Lehre vielleicht ja auch nicht dafür stünde, wie es eben draußen aussieht. Und ich glaube, da haben wir eine andere Meinung dazu oder wir denken, dass vieles, was draußen passiert in den Wäldern, die Bewirtschaftung, Praktiken, die nicht mehr passen, die uns die Probleme beschert haben, über die wir auch noch sprechen werden, die Forsten in schweres Fahrwasser geraten lassen jetzt im Klimawandel, dass das natürlich irgendwie damit zu tun haben muss, was und wie gelehrt wurde. Und da war es ja dann deine Idee, dein Anstoß, tatsächlich sowas wie eine ökologische Forstwirtschaft, Waldbewirtschaftung akademisch mal aufzusetzen. Du hast uns diese Challenge hingeworfen und gefragt, kann man das machen, nur einen Studiengang einrichten. Und da sind wir dann drauf angesprungen. Und lässt sich das genauso sehend. Wir wollen nicht sagen, dass alles, was irgendwie gelehrt wird an deutschen Hochschulen zum Wald ganz schlecht ist, aber am Ende war ja die Überlegung, wenn wir auf die Landwirtschaft schauen, ja, die lange immer konventionell gelehrt wurde, da hat sich so richtig was geändert, weil durch die Erfindung des Ökolandbaus und diese Disziplin oder dieser andere Ansatz dann auch in der Praxis, der hat nochmal richtig Wind bekommen, Rückenwind durch die Akademisierung, dadurch, dass eben auch dann das an Hochschulen angesiedelt wurde. Und das war deine Überlegung, die war sehr klug, denke ich. Und das hoffen wir natürlich jetzt, einfach den Diskurs zu beeinflussen, indem wir andere Dinge auch denken und vorschlagen. Und was uns eint, ist ja, dass wir den Wald erstmal betrachten als Wald, ja, als Ökosystem, als Überorganismus, als komplexes System, das erstmal da ist und wo wir Menschen davon guthaben können und den nutzen können, sogenannte Ökosystemleistungen da irgendwie abschöpfen, aber nur dann, wenn wir ihn ordentlich behandeln. Und da geht es sicher darum, in der Lehre auch mal diese Richtung, diese Denkrichtung umzukehren und sagen, erst muss der Wald da sein, er muss funktionieren, er muss in der Klimakrise funktionieren. Und dann können wir über die Nutzung sprechen. Die Nutzung, die Intensität und welche Maschinen da reinfahren und was da gemacht wird, kann ja nicht sein, dass man das vom Markt her definiert oder von der Nachfrage. Und das scheint trivial zu sein, aber das ist natürlich genau die Provokation offenbar, die nicht gut ankam, auch im Sektor, weil wir brauchen doch billiges Holz und massenhaft.
Mhm. Genau. Und ich meine, ich darf das ja sagen als Externer. Da gab es auch hochschulintern Widerstände von Leuten, die sich öffentlich auch entsprechend positionieren, ne? Mit Äußerungen, wo man wirklich, also ich zumindest nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann. Umso bemerkenswerter ist, dass du das zusammen mit Christoph Nowicki, der ja auch ganz viel Arbeit in den Studiengang investiert hat, dass ihr das überhaupt ausgehalten habt. Ne? Also das ist menschlich einfach ganz toll. Du hast das schön gesagt, was mir für eine tolle Idee gekommen ist, aber letztendlich warst du sowas wie, oder bist auch sowas wie die gute Fee, bei der ich meinen Wunsch angemeldet habe. Und du hast mit deinem Zauberstab gewedelt und gesagt, okay, mache ich. Nein, ganz so war es natürlich nicht. Also okay, mache ich war 4 Jahre echte Nervensubstanz, die das gekostet hat. Wie gesagt, ich darf das ja als in dem Sinne Außenstehender mal so sagen. Ne? Und das Tolle ist halt, das Coole, dass das gesellschaftlich so breit getragen wird. Also das sind nicht ein paar Ökospinner, sondern das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, so wie du und Christoph, das sind Leute wie aus der Greenpeace-Stiftung, da ist natürlich auch Wissenschaft an Bord, aber auch aus ganz vielen anderen Bereichen, das ist die Bauwirtschaft über eine Stiftung, es ist Großprivatwald, es geht bis hin zu Mountainbikes und Suchmaschine und Outdoor-Ausrüster und wo man wirklich denkt, es sind mehr Unterstützerinnen und Unterstützer als Studierende. Das ist schon mal was Tolles.
Ne? Das ist richtig. Und am Ende geht es ja auch um mehr als nur den Studiengang und die Lehre, ne? Weil um Studiengänge herum organisiert sich natürlich Nachdenken und Forschung und ja letztlich auch Produkte, die dann irgendwie auf die Fläche müssen. Und das ist ja schön, dass wir das jetzt geschafft haben, aber die eigentliche Arbeit beginnt natürlich erst jetzt, dass wir die Studierenden in der Tat jetzt da durchbringen, gut ausbilden, sehr gut ausbilden, auch dafür sorgen, dass die interessante Stellen bekommen und dann mithelfen können, ne? Auch als Multiplikatorinnen da draußen ja die Transformation zu organisieren. So sehen wir es ja so ein bisschen. Das ist schon ein Beitrag zu diesem Ding, was man so abstrakt sozialökologische Transformation nennt. Aber ja, wie geht das eigentlich konkret? Und jetzt wollen wir das mal auf Wald deklinieren. Und wo es eben darum geht, so sehr, ja, was erwarten wir vom Wald? Da geht es auch um die Gesellschaft, um die Menschen und die Bedürfnisse, die sich vielleicht verändern im Klimawandel. Menschen, die nicht zufrieden sind damit, wie Wald gemanagt wird vor ihrer Haustür. Und also geht es schon auch gar nicht nur um ökologische Systeme, es geht um Gerechtigkeit, gerechten Zugang zu Ökosystemleistungen, Waldgerechtigkeit nennen wir das, ne, so wie Klimagerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit, finde ich, aus sehr guten Gründen inzwischen intensiv diskutiert werden. Und ja, das ist jetzt unser Beitrag dazu, letztlich zu diesem größeren Diskurs und zu diesem Wandel, der ja stattfinden muss und wo wir auch wissen, es geht nicht nur darum, was Menschen wollen und was Ökosysteme können, das muss auch irgendwie wirtschaftlich organisiert werden. Deswegen haben wir ja auch 3 Professuren nebenbei geschaffen mit diesem Netzwerk, das uns finanziell fördert und wo dann eine der Professuren sich auch mit einer neuen Ökonomie beschäftigt, mit einer neuen Waldwirtschaft und zwar wertebasiert und wo es nicht darum geht, wachsen, möglichst viel rausholen, Gewinnmaximierung, sondern ja, ein Wachstum vor allem erstmal den Bäumen überlassen und dann in der Tat eine wahrhaftige Nachhaltigkeit leben im Umgang mit dem Wald.
Also für alle, die jetzt draußen kurz vor Ende der Schulausbildung sind und sagen, Mensch, das wäre doch was für mich, kann man nur sagen, schaut euch mal an der Hochschule Eberswalde um nach diesem Studiengang. Es gibt natürlich, wie gesagt, an anderen Hochschulen auch Studiengänge. Das sind aber aus meiner Sicht die im negativen Sinne konservativen. Ich sage das jetzt einfach mal so, weil die teilweise eben da das Lehrpersonal sich auch so, ja, ich muss es so hart ausdrücken, so arrogant äußert über wissenschaftliche Sachverhalte, dass man sagt, das klingt so ein bisschen wie so ein Industriekonzern, der gerade im Abschwung ist. Da haben wir ja verschiedene prominente Beispiele aktuell. Und es gibt eben auch sehr moderne, innovative, man könnte es eher so vielleicht in Anklang an Silicon Valley, Wood Valley nennen, wo innovativ gearbeitet wird mit großer Freude und anderen Methoden. Kann ich also nur empfehlen, kann man sich gar nicht rechtzeitig genug informieren, dass man mal schaut, was passt da, weil so viele Studienplätze gibt's ja nicht. Also das ist schon mal ein riesen, riesen, riesen Meilenstein für den Wald, aber natürlich noch viel mehr für die Menschen, die in und mit ihm und um ihm leben. Was haben wir denn in dem Jahr noch so gehabt an High- oder Lowlights? So muss man es ja auch nennen.
Ja. Jetzt hast du mit dem ganz Positiven, zumindest aus unserer Sicht, Positiven begonnen. Es ist natürlich vieles zu beklagen in diesem Jahr. Und du weißt, ich bin sehr viel auch international unterwegs gewesen, lange in Südamerika gelebt, und da hat mich schon bedrückt, auch jetzt wieder die weltweite Situation. Ne, ich habe lange in Bolivien gelebt, das war jetzt just eines der Schwerpunktländer der Waldbrände. Es hat noch nie so viel Emissionen von Treibhausgasen gegeben aus Waldbränden, so viele Flächen betroffen in Bolivien wie in diesem Jahr, dass da also auch der Notstand ausgerufen wurde, genauso in anderen Teilen Südamerikas, da gibt's klar Amazonien, dieser Riesenwald, der ja so ausgetrocknet ist in diesem Jahr, zweites Jahr in Folge. Wir haben da die Bilder gesehen von trockenen Flüssen, und das macht so große Sorge, weil das auch irgendwie ja bestimmten Projektionen entspricht, dass da irgendwas wegkippen könnte, umkippen könnte. Und klar, dieser trockene Wald, der dann nicht mehr ordentlich wächst, nicht mehr neue Biomasse anlegt, austrocknet, noch heißer wird, recycelt dann die Niederschläge auch nicht, die dann auch noch ausbleiben. Und also das ist etwas, was mich sehr bewegt hat in diesem Jahr. Und Waldverlust gibt's natürlich sowieso jedes Jahr. Wir haben da diese im Hintergrund immer die 6-7 Millionen Hektar Wald, die jedes Jahr verschwinden. Ja, das nehmen wir so achselzuckend immer noch zur Kenntnis. Das, glaube ich, war jetzt irgendwie 45% mehr als gemäß der internationalen Umweltziele passieren sollte. Es passiert aber einfach weiterhin. Feuer spielt eine Rolle, aber auch, weil Menschen das legen, weil die landwirtschaftliche Grenze ausgeweitet wird. Ne, ich glaube, das geht zu 80% auf Kosten der landwirtschaftlichen Produktion, die weiterhin wachsen muss, weil es mehr Menschen gibt, weil wir immer mehr Bedarfe haben und weil wir zu viel von allem wollen. Und das läuft im Hintergrund international. Waldbrände natürlich auch da, wo nicht Landwirtschaft schuld ist. Kanada war auch wieder schwer, nicht so schwer wie im letzten Jahr, aber ich glaube, das war irgendwie das zweitschwerste Jahr. Das sind Dinge, auf die wir schauen mit Sorge, weil wir ja auch forschen und arbeiten, etwa zur Anpassung des Waldmanagements, auch im Hinblick auf Waldbrände, auch in Deutschland.
Also da Kanada übrigens mal zum Einhaken, ist eigentlich so für mich der Klassiker. Auch da wird die Forstwirtschaft kaum thematisiert. Die ist natürlich nicht an allen Waldbränden schuld, aber dass es so großflächig, so heftig und so viel brennt, dazu kenne ich jetzt keine Studien. Ihr seid ja mit dem Projekt Pyrophob auch so ein einsamer Leuchtturm in Deutschland, wo sowas mal systematisch von der anderen Seite her angegangen wird. Ich kann mich nur erinnern, als wir mit der First Nation da unterwegs waren, den Quaker First Nation, da erzählten die mir, dass bei denen, ich weiß nicht, ob das für ganz British Columbia gilt, auf den Kahlschlägen eben die Laubbäume totgespritzt werden müssen, damit nicht, also ich glaube maximal 5%, so eine Zahl geistert mir im Hinterkopf rum, damit eben da möglichst Redwood, also alles, was man heute exportieren kann, von dem man ausgeht, dass man es auch in 80 Jahren exportieren kann, was natürlich völliger Quatsch ist, so eine Vorhersage, damit man da eben mehr davon nachzieht. Und was eben gleichzeitig bedeutet, dass diese jungen Wälder feueranfälliger werden, ne, weil Nadelbäume einfach besser brennen.
Ganz genau. Und es gibt auch Studien, die klar den Zusammenhang zeigen zwischen Waldbränden und Straßen etwa. Ne? Also da, wo der Mensch eindringt, perforiert und Dinge tut. Meistens sind die Straßen ja auch für irgendwas gut in Kanada, meistens in der Tat für die Waldnutzung. Mhm. Und da gibt's dann halt auch eine Konzentration von Feuern. Das kann man inzwischen über Raumdaten nachweisen. Und wir haben in der Vergangenheit ja auch gearbeitet zu so straßenlosen Räumen, weil die ganz wichtig sind, wo einfach Natur ungestörter sein kann. Und überall, wo Straßen sind, gibt's ganz viele negative Effekte. Und in diesem Jahr haben wir veröffentlicht mit mehreren Partnern zusammen auch nochmal eine Studie, just auch zu Kanada als Fallbeispiel, wo wir gesehen haben, dass die kartierten Straßen immer noch grob unterschätzt werden. Sogar auf der Nordhemisphäre, in so einem entwickelten Land wie Kanada, sind die nicht alle kartiert, sind viel mehr, und die tragen halt auch zur Degradation, zur Verschlechterung der Wälder bei und auch zur Feueranfälligkeit.
In dem Zusammenhang ist, also es wird ja grundsätzlich gerne alles auf den Klimawandel geschoben, der schlimm genug ist, aber häufig verdeckt, dass es eben eine Umweltkrise gibt, die ganz viele Faktoren hat. Und das finde ich immer besonders ärgerlich, wenn ja die Rolle der Forstwirtschaft oder die Rolle der Erschließung oder ausgeblendet wird. Weil sagen wir mal, der Klimawandel, klar, der verschärft diese Phänomene, die sich daraus ergeben. Und beschleunigt das natürlich, das ist ja keine Frage, ne? Aber klassisches Beispiel, auch gut für den Jahresrückblick, das ist eigentlich was gut und schlecht zugleich ist, die Bundeswaldinventur. Mit erschreckenden Ergebnissen, die haben wir hier in zwei Podcast-Folgen, habe ich die sogar schon thematisiert. Und in dem Bericht vorne drin vom Bundeslandwirtschaftsministerium steht kurz zusammengefasst immer nur drin Klima, Klima, Klima. Und die Rolle der Forstwirtschaft höchstens als Lösung aufgeführt, wo man sagt, okay, aber da steht ja eigentlich drin, selbst in der primitivsten Form der Nachhaltigkeitsdefinition, nämlich der Mengennachhaltigkeit, das wird nicht mehr eingeschlagen als nachwächst. Das weist die Bundeswaldinventur schön nach, dass das nicht mehr stimmt. Es wird mehr eingeschlagen als nachwächst, ne? Und dadurch wird der Wald offiziell zu einer Kohlenstoffquelle und als Ursache wird das Klima genannt. Das ist schon interessant.
Das ist tatsächlich etwas, was zu den negativen Seiten dieses Jahres gehört. Wir sind trotz der voranschreitenden Krise, trotz dieser Daten, die ja doch irgendwie auch eine erdrückende Wahrheit darstellen, nicht dazu gekommen, dass irgendwie mal Forstwirtschaft innehält. Und ich sage jetzt bewusst Forstwirtschaft allgemein. Wir wissen, das gilt nicht für alle, ne? Das sind viele Förster, Försterinnen, die das längst erkannt haben, anders sehen, umsteuern. Aber so insgesamt die Sektoren, auch die Interessenvertretung, ne? Die Verbände, die da den Lobbyismus vorantreiben für den Wald, die Arbeitsgemeinschaft da, der Waldeigentümer oder der Deutsche Forstwirtschaftsrat, die sind nicht bereit, irgendwo mal Fehler zuzugestehen. Und dann ist man leider auch nicht zukunftsfähig, ne? Wenn man kann Fehler machen, man kann auch mal eine falsche Meinung haben, man kann im Wald falsche Maßnahmen umsetzen. Aber wenn man nicht bereit ist zu sagen, das war vielleicht jetzt doch nicht so gut, so lange zu setzen, zurück auf die Bundeswaldinventur, auf die Monokulturen mit den Nadelbäumen, immer noch über 50%, trotz des Absterbens von vielen Fichten vor allem. Wenn man das nicht sozusagen als Anlass nimmt zu sagen, Mist, hätten wir doch schneller da die Waldentwicklung fördern müssen, was dann? Dann redet man sich die Welt schön oder fängt an sogar irgendwie Fake News zu verbreiten. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen erregt gewesen und erschreckt, ob dieser Reaktion auf die Bundeswaldinventur, ne, wo dann sogar gesagt wurde, einen Tag nach Veröffentlichung, einen Tag vorher vielleicht noch irgendwie, Wald ist der beste Klimaretter und Klimaschutz, wir sind Klimaschützer und dann kommen diese Daten raus, haut gar nicht hin. Einfach in der Kommunikation so schnell umzuschwenken und zu sagen, nee, das war ja klar, ist auch richtig, jetzt sind wir ja im Waldumbau und es gibt jetzt eine Verjüngungskur, das muss auch noch fortgesetzt werden. Und dann wird natürlich wieder diese Senkenfunktion aufgenommen. Und das zeigt so ganz wenig Einlassen auf Wissenschaft, auch es ist einfach nicht ernsthaft. Und das ist wirklich besorgniserregend, dass letztlich diese Gruppen und auch Menschen, die diese Botschaften verbreiten, ja einen wesentlichen Einfluss haben, auch auf die Waldpolitik.
Ja, das ist erschreckend. Auf der anderen Seite, das ist das, was ich positiv sehe. Du weißt ja, ich bin ein unverbesserlicher Optimist. dass wir die Forstwirtschaft jetzt zum ersten Mal dabei erwischt haben, dass das, was sie ja seit 2017, das ist ja das Vergleichsjahr in diesem Fall, definitiv, sagen wir mal, geflunkert, um es vorsichtig auszudrücken, haben, indem sie behauptet haben, wir schlagen nicht weniger ein als nachwächst. Das stimmt ja nun definitiv nicht mehr, ne? Jetzt kann man sagen, ja, das war der Borkenkäfer, da können wir nichts dafür. Nein, aber 59% war ja Frischholzeinschlag, also lebende Bäume, mehr oder weniger gesund. Das kann man jetzt im Einzelfall nicht beurteilen, aber normales Durchforstungsholz. Und da hätte man sparen nicht können, sondern müssen. Also müssen, und häufig sind es eben öffentliche Forstverwaltung und die großen Privatbetriebe, die einfach munter weiter eingeschlagen haben, als gäbe es kein Morgen. Und da muss man sagen, also liebe Leute, vorne in der Bundeswaldinventur steht ja drin, das ist das Nachhaltsinstrument der, ich glaube, Bundesregierung, ne, steht es glaube ich so drin. Man hat jetzt festgestellt, es war mehr als Nachwächst. Was ist die Konsequenz? Im Moment ist ja noch Schweigen im Walde. Das könnte man jetzt mal vehement einfordern, dass das Konsequenzen haben muss. Hm. Na, davon hört man aber nichts. Es könnten natürlich alle, die zuhören, sagen, ja Mensch, Pierre und Peter, dann mach das doch mal. Ich glaube, wir sind alles andere als unterbeschäftigt und haben ja auch in Bezug auf Lobbyorganisationen, Stichwort Deutscher Forstwirtschaftsrat, ja schon ein paar Sachen unternommen. Auch unsere Strafanzeige Montabaurer Höhe mit Meldung an die EU-Kommission hat ja zumindest ein bisschen was bewirkt, nämlich dass Rheinland-Pfalz Bewirtschaftungsrichtlinien geändert hat. Aber klar, wir beiden könnten natürlich auch noch mehr tun. Aber das ist eigentlich, wären wir die falsche Adresse. Die richtige Adresse ist die Bundesregierung. Ne? Die müsste jetzt handeln. Da ist aber im Moment noch nicht allzu viel zu hören. Gut, das wird nach der Wahl möglicherweise nicht besser.
Ja, und die Bundesregierung hatte ja ganz gute Ziele für die Legislaturperiode, die jetzt dann schneller endet als erwartet, sich vorgenommen. Und dazu gehörte ja unter anderem Waldgesetz, ne, zu novellieren. Mhm. Und das hat uns ja auch und uns und viele Aktivistinnen und die NGOs und so ganz schön auf Trab gehalten. Man hat sich Gedanken gemacht. Es gab Anhörungen, es gab Veranstaltungen, es gab nicht Möglichkeiten, sich zu äußern und so weiter. Und da muss man sagen, das ist nicht gut gelaufen. Auch erstmal politisch nicht, weil da der Prozess zu langsam war, weil man vielleicht auch klar irgendwie alle mitnehmen wollte, vor allem die am lautesten geschrien haben, ne? Und die geschrien haben dann gesagt, wenn es ein Waldgesetz gibt und wo vielleicht sogar noch Strafen drin sind, das ist wie Enteignung und das geht gar nicht. Und also die Opposition war rabiat. Ne, gerade diese Lobbyisten, die dann da auch ihre Kampagne gefahren haben, und die haben richtig Erfolg gehabt. Also da darf man auch mal gratulieren. Und das ist sozusagen trotz des Ministers, der ja jetzt der gleichen Partei angehörte, Grün wie die Umweltministerin, ja, überhaupt nicht gelungen, da diese Novelle voranzubringen. Es gab mehrere Entwürfe, die wurden jeweils abgeschwächt. Es wurde zu lang gewartet, bis es wieder vorgelegt wurde. Und klar, am Ende ist es jetzt einfach gescheitert. Und jetzt haben wir ein altes Gesetz von 1975 nach wie vor, von dem die Lobbyisten sagen, das hat ja bewiesen, wie gut das funktioniert hat. Ja, also wie gut wir da auch durch die Waldkrise gekommen sind nach 2018. Man braucht da überhaupt kein Gesetz, man braucht im Gegenteil Beinfreiheit. Das ist ein Wort, das habe ich jetzt auch neulich nochmal auf einer Podiumsdiskussion.
Holzbeinfreiheit vielleicht?
Beinfreiheit, einfach zu tun, was man möchte und also ohne Gängelei, weil jeder soll jetzt zeigen, wie er da gegen diese Waldkrise anholzt, in der Tat. Und das kam auch, das hat mich erschreckt neulich, auf einer Podiumsdiskussion war ich bei Martin Häusling, der hat jetzt so einen dritten Waldveranstaltung gemacht, 3 Jahre hintereinander.
Das ist ein grüner Europaabgeordneter und da muss man sagen, zu verschiedenen Ausschüssen genau. Vor, ne? Ja.
Mitglied des Europaparlaments, ja. Und der hat das in Hessen veranstaltet und da saßen die Zertifizierer, FSC und PEFC, die ja mutmaßlich eintreten für eine bessere Waldbehandlung und die waren nicht bereit, so einen Vorstoß da zu unterstützen oder überhaupt für das Waldgesetz zu werben oder zuzustimmen, dass es so eine Gesetzgebung braucht. Ne? Und das ist so ein bisschen aber auch unsere Zeit, klar, es soll alles frei sein, marktbasiert und der Staat soll sich raushalten, der soll nur bezahlen, wenn es Schäden zu regulieren gibt.
Ja genau, und wenn man die Akteure nochmal, du hast es ja gerade gesagt, die sagen, das alte Bundeswaldgesetz hat doch so gut funktioniert, sieht man doch, muss man sagen, die müssen mal zum Augenarzt. Ne? Also ich meine, wir sehen die größten Kahlschläge aller Zeiten. Also ich wüsste nicht, wann in der Geschichte Deutschlands mal Quadratkilometer große Kahlschläge gemacht wurden. Also große Kahlschläge hat es sicher früher auch gegeben, aber über mehrere Quadratkilometer, ne klar, das sind dann die Borkenkäfer, das Holz muss genutzt werden, was ja gar nicht stimmt. Dafür gibt es ja auch andere Möglichkeiten, aber ich wüsste jetzt nicht, oder? Gibt es da was? Vielleicht nach dem Krieg durch die Besatzungsmächte.
Genau, da wahrscheinlich Reparationshiebe und so weiter, aber das sind ja ganz andere Faktoren gewesen und inzwischen ist auch die Wissenschaft vorangekommen. Wir wissen, wie schädlich das ist, wenn einfach Flächen brach und bloß da liegen, jetzt gerade in der Hitze und dann kommen die Starkregen, dann gibt es Erosion, Nährstoffausträge, ja, Oberflächenabfluss. Dazu hatte ich in diesem Jahr auch nochmal interessante Erfahrungen sammeln dürfen, just in Hessen, mit Hessenforst. Ja, da gibt's ja so eine Fallstudie, in Anführungszeichen, im Reinhardswald, wo verschiedene Dinge passiert sind, wie überall Mittelgebirge, Fichtenplantagen kollabiert, auch abgeräumt, auch mehr an mehr oder weniger steilen Hängen, wo wir schon vor ein paar Jahren irgendwie das Wasser durch die steil den Hang hochragenden Rückegassen da plätschern sahen. Und just dann auch noch ein Gebiet, wo ein Windpark im Wald installiert wird, Schwerlasttrassen eingerichtet, senkrecht den Berg hoch, die Wege. Naja, und da läuft dann halt das Wasser runter, ne? Und das wird auch dokumentiert von der Bürgerinitiative da vor Ort, die auch einen offenen Brief in diesem Jahr geschrieben hat an die hessische Regierung, nachdem nämlich Überschwemmungen passiert sind am Fuße des Reinhardswald in Gottsbüren, das war im August, und noch einem Ort, wo ja halt das Wasser ganz schnell den Berg runterkommt, wenn weniger Wald da ist, der entsprechend diesen Oberflächenabfluss bremst oder Böden da sind, die das Versickern ermöglichen. Und ich habe mich dazu auch geäußert, irgendwo auf Focus Online was geschrieben und da auch Hessenforst erwähnt, die nämlich da gleich hervorpreschten und sagten, das wäre alles noch viel schlimmer gekommen, hätten sie nicht diese tolle Waldbehandlung gemacht in den letzten Jahren. Ja, und das habe ich da angemerkt, dass das interessant ist und schwierig auch, weil es gibt halt diese Kahlflächen an steilen Hängen, wo sicherlich das Wasser zu Tal gerauscht ist. Da haben die doch danach versucht, eine Gegendarstellung einzufordern, die sie nicht bekommen haben. Ich habe dann eine Anfrage gerichtet an Hessenforst, ob sie denn so nach Umweltinformationsgesetz, kann man ja machen, und dann sind die verpflichtet, Auskünfte zu erteilen. Weil sie ja dargestellt haben da in diesem Brief, den sie dann schrieben, dass also das eigentlich ganz wunderbar wäre mit der Waldbehandlung und auch mit dem Oberflächenabfluss, habe ich sie gefragt, ob sie irgendwelche Informationen dazu hätten, hydrologische Daten, ob es Untersuchungen gäbe. Und in der Antwort, die sie ja erteilen mussten, stand dann, wir haben keine Daten, es gibt keine Erkenntnisse, wir wissen gar nichts. Ja, und dann haben sie mir noch einen Brief geschrieben und gesagt, aber trotzdem ist das natürlich alles unter Kontrolle und es gäbe auch keine Belege dafür, dass solche Kahlflächen und Kahlhiebe und so weiter die Wasserdynamik ungünstig beeinflussen würde. So, das ist im Moment der Stand der Dinge und auch diese Wissenschaftsfeindlichkeit, finde ich, die wir in diesen wichtigen Sektoren beobachten.
Also wir selber durften ja mal bei einem ministerialen Gespräch selber beurteilen mit einem Waldbaureferenten, den wir jetzt hier nicht namentlich erwähnen möchten, nachdem er darauf hingewiesen wurde, dass es zu bestimmten Sachverhalten aber gegenteilige Studien gäbe und die Faktenlage eine andere sei, argumentierte, er könne morgens auch aus dem Bett aussteigen und ohne zu überlegen in die Hose kommen. Ne, das war so, das, du erinnerst dich, ne? So sinngemäß, ja, so ganz grob. Ja. So werden Bundesländer waldbaulich, zumindest eines, gesteuert. Ich meine, das war eine Originalaussage. Ja, also es ist erschreckend, aber auf der anderen Seite, wir kommen nochmal auf den Studiengang zurück, da wächst ja jetzt eine anders ausgebildete Generation nach, zumindest in Teilen anders ausgebildet. Und es wird sicher auch begleitende Forschung geben, die anders hinschaut oder noch stärker hinschauen kann und darf. Also da tut sich was. Du hast ja vorhin gesagt, meine Aufgabe ist es, uns hier alle aus dem richtigerweise beleuchteten negativen Bereich auch mal wieder rauszuholen. Also übrigens, das auch finde ich ganz, ganz wichtig. Ich bin niemand, der sagt, ich lese mir sowas nicht mehr durch, weil wir müssen Bescheid wissen, was da läuft.
Mhm. Unbedingt.
Denn je weniger hingeguckt wird, desto stärker geht es in die Richtung. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Denn das, was das Hingucken bewirkt, das bewirkt vor allem erstmal ein schlechtes Gewissen. Und das sieht man an den ganzen Schildern, die jetzt im Wald aufploppen. Also was wir hier machen, ist alles ganz gut für die Gelbbauchunken und die Wege werden wieder in Ordnung gebracht und so weiter. Also da kommen ganz, ganz merkwürdige Rechtfertigungstafeln jetzt überall auf, die aber schon mal ein Zeichen dafür sind, dass man gemerkt hat, wir können uns da nicht mehr durchmogeln. Also hingucken lohnt sich immer, aber man muss es natürlich aushalten können. Und um das jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer für diese Folge aushaltbar zu machen, ist die Frage an dich, sonst muss ich was rauskramen. Mhm. Haben wir neben dem Studiengang noch ein Highlight für 2024?
Also in Deutschland vielleicht nicht. Wir haben eben den Europaabgeordneten angesprochen. In Europa gab es so ein paar Ja, gemischte Bilanz, würde ich sagen. Ein paar gute Nachrichten, die dann so teilweise getrübt wurden. Also sicherlich gut zum Beispiel, dass trotz der schwierigen Lage, in der wir uns befinden, ja auch so gesamtpolitisch, Krisen im Ausland, Krieg und viele haben im Moment wenig Lust, über Umwelt nachzudenken und Nachhaltigkeit. Aber in diesem Hintergrund sind in der EU eben so ein paar Gesetze gemacht worden und durchgekommen. Gute Nachricht zuerst, zum Beispiel das Restoration Law, das Gesetz zur Wiederherstellung von Ökosystemen. Das ist die gute Nachricht, weil das wäre fast nicht passiert. Ne? Und das ist nur passiert deshalb, weil eine österreichische Ministerin, die Leonore Gewessler hieß sie, nicht, dafür gestimmt hat, obwohl sie das nicht sollte. Und dann hat es einen riesen Koalitionskrach gegeben und sie hat eine Anzeige bekommen von der ÖVP, und solche Dinge, nur weil sie eben eigentlich ein Gesetz mitgeholfen hat, durchzubringen, dass Europa jetzt hilft, die internationalen Verpflichtungen umzusetzen, die es sowieso schon gab. Weil man hatte schon zugesichert, bis 2030 30% der geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen. Ja, und das europäische Gesetz, schlechte Nachricht, hat noch nicht mal diese 30% reingeschrieben. Da steht jetzt 20%. Mhm. Und da steht auch nicht überall, sondern das soll dann in europäischen Schutzgebieten passieren und, und. Also das ist auch verwässert worden und verwaschen, aber es ist passiert. So, das ist schon mal gut. Was ich auch gut fand, bleiben wir gerade in Europa, dass es sowas gibt wie Gesetze zu entwaldungsfreien Produkten. Auch so eine Richtlinie erschienen, die ist dann auch fast gescheitert, weil die konservativen Parteien, Christdemokraten.
Ich wollte gesagt, da darf man auch mal einen Namen nennen. Manfred Weber reißt mal sportlich die Brandmauer ein nach rechts. Ne?
Ich habe kurz geschluckt bei den Konservativen, weil das etwas ist, was ich in dieser Zeit nicht verstehe, warum die eigentlich vorgeben, dafür zu stehen, zu bewahren, ja, was gut ist, was wichtig ist. Früher haben die das Wort geführt, auch irgendwie im Munde, haben sie geredet über die Bewahrung der Schöpfung. Das ist irgendwie denen entfallen. Und sie sind halt jetzt wirklich vorn dran, einfach auf Kosten von kurzfristigen Gewinnen, von wirtschaftlicher Beinfreiheit, die Zukunft zu ruinieren und Ökosysteme zu ruinieren. So, die haben also dann versucht, das im letzten Moment aufzuweichen, Änderungen reinzubringen, einen Aufschub zu erzielen um ein paar Jahre, ne, was immer ein gutes Rezept ist, um dann vielleicht das noch ganz tot zu kriegen. Und das hat ganz knapp dann jetzt doch nicht funktioniert, dass sie haben es nicht verwässern können. Es gibt nur einen Aufschub um ein Jahr. Und das müssen wir jetzt, so weit sind wir schon, dass wir sowas als gute Nachricht feiern müssen.
Vor allem ist das ein Gesetz, Verordnung mit den entwaldungsfreien Lieferketten? Ich weiß gar nicht, wie ich das genau nennt.
Ist ein europäisches Gesetz.
Europäisches Gesetz.
Das bedeutet, dass Unternehmen müssen jetzt eine Sorgfaltspflicht nachweisen. Die müssen zeigen, dass sie sich gekümmert haben, wenn sie Produkte in Verkehr bringen, dass sie nicht aus Gebieten kommen oder mit Entwaldung zu tun haben, die nach 2020 passiert ist.
Und das ist doch das Coole daran, selbst wenn das um ein Jahr verschoben wird, die Zahl 2020 bleibt ja drin. Das heißt, für diejenigen, die weiter in die EU liefern wollen, macht es keinen Sinn, das Jahr Aufschub zu nutzen, um schnell noch irgendwas abzuhacken, weil aus diesen Flächen darf ja dann auch nicht geliefert werden. Also es entfaltet schon, glaube ich, weil das kann ich jetzt nicht nachweisen, aber ich denke schon, dass es eine Wirkung entfaltet, auch wenn es noch nicht in Kraft tritt. Weil das ist ja letztendlich das Ziel. Das Ziel ist ja nicht, dass die hiesigen Unternehmen ihre Bürokratie umstellen, sondern dass generell übrigens auch in Europa eben keine Wälder mehr verschwinden, um, sagen wir mal, Soja anzubauen oder keine Ahnung was zu produzieren, ne? Oder eben auch eine Eukalyptusplantage anzulegen. Ne?
Genau, oder einfach Holz. Ne? Also darum ging es ja auch, dass das auch in Schweden gegebenenfalls oder in Rumänien Primärwälder umgewandelt werden in Nutzwälder. Und das soll natürlich auch nicht passieren nach dieser Richtlinie. Das hat aber auch dann den Widerstand mit hervorgerufen, so dass man am liebsten europäische Länder und ganz viele Länder gleich ausnehmen wollte, weil da ist ja sowieso die Waldbewirtschaftung nachhaltig. Also sehr interessant, sehr verräterisch, was da in der Diskussion gelaufen ist. Nebenbei in dem Kontext noch was Positives, noch so eine Richtlinie, auch ein europäisches Gesetz zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Genau. Das interessiert mich.
Das habe ich lange auch nicht so genau verfolgt.
Das ist ganz spannend, weil ich weiß immer, da gibt es, glaube ich, da geistert irgend so eine Zahl in meinem Kopf rum von 3%. Aber wenn du mir das mal erläutern könntest, ich kann mir immer die Abkürzung schon gar nicht merken. Aber das ist was, was ja nächstes Jahr kommt und was, glaube ich, auch eine ganz gute Wirkung entfalten könnte. Ja, wenn du das mal erklären kannst, so dass ich es verstehe.
Ganz knapp, CSRD auf Englisch abgekürzt.
CSRD, okay.
Corporate Social Responsibility Directive, also eine Richtlinie, die so ein bisschen organisiert, dass die, vor allem großen Unternehmen, es geht um große Unternehmen, die Milliardenumsätze haben.
Ach so, ich dachte, es wäre an der Zahl Beschäftigten, hängt das auch vom Umsatz ab?
Genau, also große Unternehmen und ich meine, es sind 50.000 Unternehmen in Europa, in der EU, die betroffen sind. Also das ist schon eine Menge und das sind die Großen, die wirklich viele Ressourcen bewegen und einfach auf der Fläche auch Wirkung zeitigen. Und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Ne, die Großen kriegen ja dann Rohstoffe häufig von irgendwo her oder produzieren auch etwas, was Wirkung wiederum auch erzeugt. Das ist das Interessante. Es geht um Wirkung von Produkten, genauso wie die Lieferketten, die zu den Produkten führen. Und die sollen natürlich möglichst nachhaltig sein, die Produkte und die Lieferketten. Und das versuchen ja die Unternehmen auch immer schon darzustellen. Da haben sie ihre Nachhaltigkeitsberichte und sozusagen zeigen sie ihre soziale Responsibility, Verantwortung. Und das gab es schon eine Weile, aber jetzt ist neu, nun müssen sie das auch echt nachweisen. Also wenn die da was reinschreiben, dann müssen sie das quantifizieren. Und das ist auch ein Prozess, der da angedacht ist. Die können jetzt manche Dinge erstmal nur erzählen, aber müssen dann auch zusehends die Quellen aufzeigen. Und zusehends wird das Ganze auch quantifiziert. Und was ich jetzt atemberaubend fand, war tatsächlich die Liste der Indikatoren, die da relevant sind, weil da geht's wirklich um alles, um Klima, um Biodiversität, Ökosysteme allgemein und Wasser und Verschmutzung und so weiter. Und ja, hunderte von Indikatoren, über die sie berichten müssen und wo sie zeigen müssen am Ende, dass sie nicht nur Schaden anrichten, sondern auch zum Guten beitragen. Ne, und in der Tat, dass dann ein gewisser Prozentsatz in Zukunft auch des Umsatzes da dazu beiträgt, die Umwelt zu erhalten. Und was sicherlich so wichtig ist, weil wir wissen, dass die Nationalstaaten irgendwie klamm sind, wenig Geld haben. Wir werden diese Herausforderung nicht stemmen, wenn nicht Unternehmen auch einspringen. Und wenn sie das auch tun, ernsthaft und überprüfbar und nicht irgendwie nur so in Form von Greenwashing.
Genau, da hätte ich schon zwei Fragen dazu. Also zum einen, sagen wir mal so, also wenn, wir haben ja bei uns dieses Urwaldprojekt, wenn eine Firma da rein investiert, sich daran beteiligt, das würde gerechnet schon zu diesen paar Prozent.
Ganz genau, ja. Und zwar dann quantifiziert auch idealerweise irgendwann eben nicht nur von wegen so und so viel Fläche, sondern vielleicht auch welcher Wald und wie hat er sich verbessert, wie durfte er wachsen, was sonst nicht passiert wäre, solche Dinge, ja.
Und das andere Pendant, was ja sehr dicht dran liegt, was zunehmend viele, viele kleine Startups machen, das ist dieses Bepflanzen von Kahlschlägen staatlicher Forstverwaltung. Hessen-Forst hat da, glaube ich, jetzt gerade auch wieder so eine Kooperation, die überall rumgeistert. Das würde wahrscheinlich zunächst auch mal gelten. Ich meine, obwohl ja Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, ja eindringlich davor gewarnt hat, so etwas zur Kompensation zum Beispiel zu nutzen, würde wahrscheinlich im ersten Rutsch aber auch gelten, oder?
Solche Dinge werden damit reinrutschen, das ist klar. Aber je mehr dann auch die Nachweispflicht ernster zu nehmen ist und auch quantifiziert werden muss und vielleicht Methoden offengelegt werden müssen. Wie ist denn das gemessen worden? Was ist gemacht worden? Das ist dann alles offen zu legen, auch als Teil von den Wirtschaftsberichten. Ja? Das ist also auch doll. Das ist jetzt etwas, was dann wirklich geprüft wird, genauso wie die Umsatzzahlen und die Gewinne und so weiter und so fort. Kann man da zumindest erwarten, das ist eine Hoffnung, die ich habe, dass das ein wichtiger Impuls ist. Ich weiß, wie das gesehen wird von der anderen Seite. Klar, das ist halt genau diese berühmte Bürokratie, ja, die man ja abbauen will, um in Ruhe und besser wieder ins Wachstum zu kommen. Und das sei halt zu anstrengend, nur eine Zumutung für die Unternehmen, aber da sind wir dann bei dem Punkt. Klar, wenn wir eine Zukunft wollen und eine Transformation und diese Krisen bewältigen wollen, das geht ja wohl nicht ohne Anstrengung und geht nicht ohne solche Instrumente, die wirklich ja von der EU vorgeschlagen worden sind. Also das stimmt mich wirklich Positiv.
Und das tritt 2025 in Kraft, oder? Dieses richtig. CSRD, ja. So, jetzt habe ich es mir mal gemerkt, weil CSR, damit kann ich doch was anfangen, aber das muss ja nur die Directive noch hinten dranhängen, dann habe ich es. Ne? Gut, vielleicht genau, merke ich es genau. Mir so mal. Aber das ist doch cool. Also da gibt es da noch Absägebemühungen ernst zu nehmen? Irgendwelche wird es immer geben, aber das.
Klar, das hängt dann alles schon auch ab von den zukünftigen Wahlen in der EU und Veränderungen von Mehrheiten. Da können wir halt nie sicher sein, dass Dinge, die schon wir als sicher geglaubt haben, dass sie nicht wieder rückgängig gemacht werden oder dass es die Versuche gibt. Ich kenne Leute, die auch in großen Unternehmen tätig sind, die sind allerdings auch optimistisch, dass das nicht so leicht passiert, weil die großen Unternehmen schon auch diese Verantwortung sehen und wahrnehmen wollen, gerade die größeren oder einige von denen. Und die haben auch so viele Anstrengungen schon unternommen, das einzuführen. Also, dass sie nicht ohne weiteres sagen werden, das machen wir nicht mehr. So, das habe ich gehört, das will ich jetzt einfach gerne mal glauben.
Aber das ist doch positiv, das ist doch richtig cool, weil das sind so versteckte Sachen. Ne? Man sagt, das nimmt man ja, das hat ja unmittelbar keine Auswirkung, außer vielleicht, dass man das häufiger in Werbeprospekten sieht. Habe ich jetzt gesehen, große Supermarktkette, die dann Werbung macht, was mit einem konkreten Plan und verkaufen das. Vielleicht ist es auch so, ich kann es ja im Einzelnen nicht sagen, aber es klingt für mich so, als ob die genau das jetzt als Werbung verkaufen, dass sie sagen, wir haben einen Plan, wir führen das entsprechend zurück, was ja auch gut ist. Ich meine, ihr könnt es ja euch nutzen.
Ne? Ist in Ordnung. Das ist ja völlig in Ordnung.
Ja.
In der Tat. Wenn es eben nicht Greenwashing ist und wenn das dazu führt, dass die Nachhaltigkeitsabteilung nicht mehr irgendwie da in dem Bereich für Gedöns irgendwo vorkommt, sondern einfach ernsthaft wahrgenommen wird und Personal hat und Ressourcen, um das umzusetzen. Und klar, wo am Ende auch nicht das nur mit irgendwelchen hübschen Berichten getan ist, sondern Projekten. Wie du schon sagtest, auf der Fläche müssen dann Dinge passieren und da habe ich eine gewisse Hoffnung dann auch für die Verurwaldung, Wildwuchsprojekte, Pronaturierung, was wir versuchen ja auch anzuschieben, dass Unternehmen das erkennen, dass das gut ist für sie, wenn sie das auch nicht irgendwie anonym irgendwo was sich kaufen, was vielleicht nicht stattfindet in Zentralamerika, sondern dass sie Verantwortung übernehmen auch für Flächen in Deutschland und die sie angucken können und wo so ein bisschen Ownership auch da sein kann.
Jetzt habe ich noch so eine Meldung im Hinterkopf, das habe ich aber noch nicht genauer recherchiert, dass Dänemark, ich glaube 10% der Fläche, wollten die das wieder bewalten oder sollte das pronaturiert werden oder aber ich habe das habe ich so im Hinterkopf. Also Dänemark ist ja sowieso, glaube ich, ein bisschen progressiver, vielleicht weil sie auch besonders schlechter stehen. Ist ja so ähnlich wie, na sagen wir mal so, wie große Teile Niedersachsens auch. Ehemalige Moore und Marschen und Wälder, die beseitigt worden sind in eine intensive Agrarlandschaft. Das ist in Teilen, also ich meine, Dänemark ist ein schönes Land, aber in Teilen doch recht monoton, sagen wir es mal so.
Und, ich bin da ja fast aufgewachsen,
sozusagen. Ja, stimmt, an der Grenze.
Historischer Zufall, per Abstimmung ist Flensburg da nicht zu Dänemark gekommen. Ja. Und klar, das ist extrem waldarm und schwierig und die wenigen Forsten, die da sind, sind auch sehr naturfern und sehr anfällig. Sehr viel Wald in Dänemark, von dem wenigen, den sie hatten, ist umgefallen in Stürmen und vertrocknet. Und da scheint jetzt wirklich die Einsicht zu sein, dass eine Waldmehrung passieren muss und dass sie sozusagen ja in der Tat diesen Waldanteil hochbringen wollen. Hat mich auch positiv überrascht.
Das muss man sagen. Und übrigens eine Minderheitsregierung, wo man sagt, interessant. Also man müsste nicht, wenn ein kleiner querulantischer Koalitionspartner abspringt, sagen, okay, dann war's das. Nein, in Dänemark regiert man so. Und übrigens nicht nur dort. Ne? Und die haben ja auch das geschafft. Ich glaube, war das nicht sogar letztes Jahr, also 2024, dass die eine CO2-Steuer auf Fleisch beschlossen haben, zusammen mit der Agrarlobby. Man denkt also, okay, da kann man was anschieben, wenn gesellschaftlicher Konsens besteht, dass das zur Verbesserung der Lebensgrundlagen von allen dient. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die ich auch noch für Deutschland habe, wenn man sieht, es muss ja etwas kommen. Wie viel das wird, also wir haben das Gesetz Renaturierung der Natur. Du würdest zu Recht sagen, das müsste eigentlich Pronaturierung der Natur heißen. Ne? Wir können auch aus Amseln keine Dinosaurier züchten und so kann man auch die Ökosysteme nicht zurück wiederherstellen. Also das ist ja Widerspruch in sich. Mhm. Aber alle wissen, was gemeint ist. Man könnte es nur ein bisschen schärfer ausdrücken. Also passt genau, dass man sagt, das wird pronaturiert, aber das ist ja auf dem Zettel. Ne? Also das heißt, selbst wenn das nicht mit 20% der Fläche klappt. Und selbst wenn wir das Montreal-Abkommen, was ja 10%, ja, echten Schutz, ich muss das Wort eigentlich einschieben, ne, bedeutet, weil es war, glaube ich, allen Akteuren nicht so ganz klar, was sie da unterschrieben haben. Mhm. Aber es müssen draußen echte Schutzflächen zunehmen, Wildnisflächen zunehmen. Da gibt es ja auch Programme dazu. Also es wird sich in den nächsten Jahren was verändern. Wie viel und wie schnell? Gut, ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht so optimistisch, dass das alles bis zum letzten Prozentsatz so umgesetzt wird. Und vor allem auch bis 2030. Das ist natürlich sehr, sehr sportlich gewählt. Und da werden auch etliche Lobbyverbände, Vereinigungen sich dagegen wehren und Schlupflöcher suchen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das ja gerade mit den Unternehmen gesehen, der Zug rollt. Na, und da nochmal der Hinweis auch an alle, die jetzt zuhören, nehmt die Europawahlen wichtig.
Ja. Bundestag.
Bundestag auch, klar.
Ja, die kommen ja auch noch zuerst.
Bundestagswahl auf jeden Fall. Nein, aber also das sowieso, ich hoffe, da bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass das alle wichtig nehmen, aber du hast schon vollkommen recht, das ist vielleicht auch nicht bei allen der Fall. Aber die Europawahlen, die wurden ja oft so als lästiges Anhängsel, da wurden ja häufig Kommunalwahlen mit verbunden oder Verbands- oder Gesamtgemeindewahlen, wo man denkt, muss ich überhaupt ein Kreuz machen? Dann ist die Liste ja noch viel länger als für den Deutschen Bundestag an Parteien, wo man sagt, hinter dem Europaparlament und der Europäischen Kommission verstecken sich ja häufig Nationalstaaten nach dem Motto, die EU hat entschieden und wir Dummen müssen das hier ausbaden. Und dieselben Leute sind aber auf EU-Ebene, Gott sei Dank, etwas vernünftiger als hier in der heimischen Kommunikation. Sonst wäre das ja auf EU-Ebene teilweise gar nicht so umsetzbar. Aber dazu nochmal der Hinweis. Also EU-Wahlen, die würde ich wirklich mittlerweile in Bezug auf Umweltpolitik als mindestens so wichtig erachten wie die nationale Politik, wenn nicht sogar noch wichtiger. Da sieht man ja diese zwei Sachen, die wir gerade besprochen haben. Das wäre national, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das national umsetzbar gewesen wäre.
Nee, da bin ich bei dir. Und trotzdem habe ich Bundestagswahl gesagt, weil ja nun so schon wieder bevorsteht. Und also wenn wir wollen, dass es vorangeht, müssen wir halt gucken, dass wir gewisse Themen priorisieren und dass wir die Richtigen da wählen, die sich dafür einsetzen bei all diesen Schwierigkeiten. Überhaupt, ich finde, jetzt ist es ganz schön politisch gewesen, was wir gemacht haben gerade.
Ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Ne?
Aber darum geht's eben auch, politisch zu sein, im Sinne, Dinge nicht in Ordnung zu finden, sich einzumischen und definitiv nicht die Augen zuzumachen. Ich will das auch nochmal betonen, was du gesagt hast, nicht sozusagen aufhören, Nachrichten zu gucken. Ja. Ich höre das häufig, auch bei Studierenden, und das macht mir Sorge, weil wenn wir uns nicht informieren, können wir nicht realistisch sein. Und das werden diejenigen ausnutzen, die nicht in unserem Sinne handeln.
Genau, und da kann man auch nur noch mal dazu ermuntern, irgendwie handelnd aktiv zu werden, weil das ist aus rein egoistischen Motiven zu empfehlen, weil man fühlt sich dann besser, ne? Muss man sagen, oder? Also ich meine,
absolut.
Ist klar, da gibt es auch Sachen, die nicht funktionieren, dann ärgert man sich oder ist auch mal frustriert, aber im Grundsatz, wenn es schon losgeht mit diesem kleinen Briefkastenaufkleber, dass man sagt, man möchte nicht mehr diesen ganzen Werbekrempel haben, das kann über ein hier und da bewusstes Einkaufen entstehen. Also ich meine damit nicht, dass man jede tägliche kleinste Handlung hinterfragt. Da wird man wahnsinnig, da verliert man den Spaß dran. Aber es gibt ja wirklich kleine Dinge mit großer Wirkung. Das ist die Bundestagswahl. Also das ist ja wirklich, wenn man denkt, alle 4 Jahre mal so einen Zettel ausfüllen.
Oder 3.
Ja, es sind oder 3 oder was auch gerade alles parallel läuft und wie viele Umschläge ablecken und zukleben und doch nicht und wie auch immer. Aber das kriegt man, denke ich, noch hin. Also ich mache es mittlerweile auch wirklich viel über die Briefwahl, weil es einfach viel entspannter ist. Ne? Auch da wird ja häufig dann rumgemosert, also wenn ihr alle nur noch Brief wählen, die ganzen Kosten. Hey, wir leben in der Demokratie und wenn die Leute das gerne bequem haben, ich auch, dann macht das doch bitte so. Hauptsache jeder und jede wählt. Das ist schon das eine. Dann, wie gesagt, mit dem Briefkasten. Oder wenn man ein bisschen mehr machen möchte, ne, BürgerInnen-Initiative zu unterstützen, zum Beispiel. Ne, da gibt es einige oder NGOs, vielleicht die besonders progressiven auch, die mal durch Aktionen glänzen. Mhm. Also ich finde es immer schön, wenn die sich auch so ein bisschen die Guerilla-Taktik bewahrt haben. Ich habe das jetzt, wenn man mal ein Beispiel nimmt, da hat doch jetzt, ich glaube es war im Dezember, die Gasindustrie im Hotel Adlon getagt und Greenpeace hat auf das Gebäude einen subversiven Spruch, mir fällt er leider nicht mehr ein, projiziert, wo ich immer denke, nur also da ist mir direkt als erstes in den Kopf gekommen, also erstmal A, cool, ne? Also Greenpeace, die entwickeln aktuell, nochmal, es gibt ja ganz, ganz viele, ich könnte jetzt alle aufzählen, rauf und runter, aber entwickeln im Moment wieder eine ganz schöne Dynamik. Und ich frage mich immer so praktische Dinge, wo stellen die den Projektor hin? Weil das Hotel, die Hotelleitung hätte das bestimmt nicht so witzig. Ist das erlaubt, auf andere Häuser irgendwelche Sprüche zu projizieren? Wird, wenn die in dem Fall abgeklärt haben und im Zweifel interessiert die das nicht. Aber so Sachen gehen mir immer durch den Kopf. Aber auch solche, also nochmal, ob die Robin Wood und wie die alle heißen, das ist eigentlich wurscht. Aber wenn man das selber nicht machen möchte, könnte man die ja unterstützen. Mhm. Das wäre ja auch was.
Mhm. Nee, kann ich nur beipflichten. Und nicht alle können viel machen, aber wie du sagst, manchmal auch die kleinen Dinge können dann gemeinsam viel werden.
Ja, da hatten wir auch, stimmt, auch noch ein Highlight bei uns, auch im Zusammenhang mit dem Studiengang, der Besuch von Jane Goodall in Eberswalde, dem Ort des Studiengangs. Es hat uns allen, glaube ich, gut getan. Es war großartig, dass sie das gemacht hat im Alter von 90. Auf dem Zwischenstopp von, ich weiß gar nicht, von wo sie gekommen ist, aus Kanada und weiter Richtung China oder Indien, wo sie gerade hat dann ein paar Tage in Deutschland Halt gemacht und unter anderem eben Eberswalde besucht und als Anlass auch den neuen Studiengang genommen. Ich fand den Moment auch sehr bewegend, als die Studierenden in der Stadthalle von Eberswalde aufgestanden sind, weil das... Ich fand das einfach cool, weil es einfach nochmal klar war, ja, auf der einen Seite ist das eine Bürde für diese Menschen, die dort jetzt studieren, weil die werden schon auch ein bisschen misstrauisch beäugt, glaube ich, aus verschiedenen Richtungen. Auf der anderen Seite ist es auch cool, dass sie gesehen haben, wir sind ganz vorne und viele Menschen feiern sie auch. Es kann aber auch eine Bürde sein, ne, muss man auch sagen. Mhm. Denn ich meine, sie sollen jetzt erstmal eigentlich in Ruhe studieren. Ne? Das ist, und da sehen Sie schon genug High- und Lowlights draußen in der Landschaft. Ne?
Die Bürde wurde ja auch deutlich allein gemacht durch Jane, die eben 90 ist. Ja? Und wo wir alle dann sehen, nee, genau, das idealerweise hört das Engagement nicht auf. Wir bemühen uns, fit zu bleiben und unverdrossen uns einzusetzen für eine bessere Welt. Ne? Und das war ja so ein Evening of Hope, wie sie die überall dann zelebriert in der Welt, einen Abend dann für die Hoffnung. Und es ist bei mir auch persönlich nochmal sehr gut angekommen. Ich bin ja irgendwie intrinsisch immer motiviert, alles Mögliche zu tun. Aber es tut gut, solche Menschen zu sehen, die einfach so viel Energie von sich geben, in dem Glauben, dass es sich lohnt und dass es geht.
Ja, du bist ja das beste Beispiel dafür. Also viele Leute sagen bei mir immer schon, wie kriegst du das alles unter? Dann denke ich immer, also gefühlt mache ich 50% von dem, was du machst. Und wie du das unterbringst, ich meine, dein Tag hat auch nicht mehr als 24 Stunden. Das ist, glaube ich, auch ein Kunststück für sich. Wie kriegst du das für dich hin? Also wo findest du deine Momente, wo du dich mal so ein bisschen, wo du ein bisschen auftanken kannst, vielleicht wieder ein bisschen in die Balance kommst, weil das klappt ja auch nicht immer, je nachdem, was du da gerade wieder gesehen hast. Ne?
Nee, ich glaube, das sind vor allem die vielen kleinen Momente, ne? Die jeden Tag irgendwie durch den Wald gehen, was mir leicht fällt, weil ich im Wald wohne und irgendwie diese extra Stunde nehmen, auch einfach zu Hause zu essen und aus dem Fenster zu gucken in den Wald und ja, diese kleinen Pausen und sich freuen an den kleinen Erfolgen, das ist nicht leicht, aber ja, es ist wichtig, ne? Und ich glaube, hier bei mir auch immer wieder, muss ich das sagen, schon die jungen Menschen, die mich ja nun umgeben und jedes Jahr sind die genauso jung, die da neu an die Hochschule kommen. Ich werde immer älter, aber das hält einen natürlich in der Verantwortung und vielleicht ein bisschen jünger.
Ja, ich habe das auch erleben dürfen. Ich habe ja die Studierenden jetzt, glaube ich, zweimal gesehen. Ne? Ja, zweimal? Doch, zweimal. Aber allein da schon, was so an Diskussionen aufkommt. Also ich finde sowas hochspannend, weil das ist ja auch Teil des Studiengangs, eine Diskussionskultur.
Ja.
Auch mit Menschen, die das hartnäckig anders sehen und dass das von vornherein mit eingepreist ist. Also ich finde das super spannend. Und das stimmt, das war zum Schluss noch eine Frage von mir, ob du sowas machst. Machst du sowas wie so Dankbarkeitsübungen? Da gibt ja auch so Tagebücher oder sowas. Also ich mach's leider viel zu selten. Aber mittlerweile würde ich sagen, schon so jeden zweiten, dritten Tag, dass ich mal drüber nachdenke, wenn irgendwas richtig blöde läuft. Das muss gar nichts mit Wald oder Umwelt zu tun haben. Es gibt ja auch in anderen Bereichen, dass ich da doch mal denke, ah, Moment. Aber heute sind wieder total verrückte Sachen oder diese Woche total verrückte Sachen passiert, wirklich, die mich auch total berührt haben und die kram ich mir dann wieder hoch. Mhm. Machst du sowas oder eher selten?
Nicht formalisiert, ehrlich gesagt. Nee, aber ich bemühe mich natürlich schon immer, das Gute zu sehen und klar, in Gesprächen mit meiner Frau bemühen wir uns, die Weltlage zu verstehen, aber auch das Positive zu sehen. So, wichtig, ne? Und mit dir allemal komme ich immer auf irgendwas Positives.
Das liegt aber interessanterweise häufig an dir. Ich formuliere das dann vielleicht immer noch mal aus, so würde ich es mal formulieren.
Stimmt.
Nee, wunderbar. Das ist doch ein schöner Abschluss für den Jahresrückblick. Ich fasse es aber kurz zusammen. Wir haben auch einige Tiefschläge erlebt, einige Attacken auf Regelungen, die schon auf dem Weg waren und zum Glück auch immer noch sind, ne? Auch wenn sie nicht perfekt sind. In Summe würde ich, wenn wir es jetzt mal auf Deutschland und die EU beziehen, sagen, da waren schon ein paar schöne Sachen dabei, aber natürlich lange noch nicht genug und auch nicht schnell genug. Da schauen wir mal, was, vielleicht kriegen wir das auch für 2025 hin, nochmal einen Jahresrückblick zu haben. Dann vielleicht mit einer ersten Zwischenbilanz der neuen Bundesregierung, wo wir beide sicher auch dann wieder schauen werden, wo gibt's Ansatzpunkte, dass wir auch für den Wald wieder einen Schritt nach vorne kommen. Ich persönlich glaube, das eine der Wenden, also wir haben im vergangenen Jahr zwei Wendepunkte gehabt. Das eine ist der neue Studiengang und das andere ist tatsächlich die Bundeswaldinventur für mich. Weil die schonungslos offengelegt hat, dass konventionelle Forstwirtschaft gescheitert ist. Also nicht scheitert, sondern gescheitert ist. Und das wird sicher Nachwirkungen haben für die nächsten Jahre. Wie schnell und das hängt davon ab, wie gut reflektiert das draußen ist. Da bin ich jetzt nicht optimistisch, aber der Druck wächst einfach, dass dieses Desaster jetzt bald endet. Also ich bin, und da bin ich sehr optimistisch. Also das, ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so stehen und schauen dann Ende 25, ob es erste Anzeichen dafür gibt, dass das intensivere Nachdenken irgendwelche Früchte gezeugt hat. Vielleicht der kleine Seitenhaken noch auf Thüringen in der, ich weiß gar nicht, ob es in der Staatskanzlei war oder irgendwo, oder auf jeden Fall hat Thüringen Forst einen ganz erbärmlichen Weihnachtsbaum, hast du das Bild gesehen?
Nee.
Dort aufstellen lassen, also eine ganz räudige Fichte, sieht fast eher aus wie eine Spitze, wo kaum noch Nadeln dran sind, als Symbol, wie krank der Wald doch ist. Und für mich ist das wirklich ein Symbol, wie krank Forstwirtschaft ist, weil ich meine, in Thüringen wachsen von Natur aus jetzt nicht so schrecklich viele Fichten.
Thüringer Wald, ja.
Und der Zustand der Thüringer Wälder ist hier und da doch ganz besonders schlecht durch sehr rabiate Forstwirtschaft. Also für mich ist es eher so ein Spiegelbild von dem, was die eigenen Leute da draußen getrieben haben in dem vergangenen Jahr. Aber gut, das nur nochmal nebenbei. Also es war was zum Schmunzeln für mich, wo ich dachte, das ist einfach immer noch Forst-PR, die da betrieben wird. Und irgendwann schaffen wir es vielleicht sogar, dass die Studierenden des Studiengangs Sozialökologisches Waldmanagement den Weihnachtsbaum für das Kanzleramt stiften. Das wäre doch mal was. Wenn dann nicht immer die Lobbyverbände aufkreuzen, sondern mal Leute, die wirklich vorangehen draußen und da ein Zeichen setzen. Na, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin.
Bin ich gespannt, wie der aussieht.
Ich auch. Vielleicht steht dann da keiner oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele Alternativen. Aber dann lassen wir es. Ich würde mal Prognose sagen, so frühestens im Jahr 2028 bis 30 kriegen wir es vielleicht hin. Na, vielleicht auch vorher.
Nee, vorher sollten wir das nicht versprechen. Nee.
Nein, ich verspreche da sowieso nichts. Das ist nur eine Einschätzung. Aber das wäre doch wirklich mal. Kann man mal drüber nachdenken. Gut, also. Vielen Dank, Pia. War wie immer eine große Freude, mit dir einen Jahresrückblick zu machen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Also wenn ihr mögt, könnt ihr gerne eure Kommentare da lassen. Würde mich natürlich freuen. Oder auch den Podcast bewerten. Und irgendwelche Fragen, Zuschriften, wisst ihr, werden im Wald aktuell beantwortet. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Start in das Jahr 2025. Und ihr könnt sicher sein, dass Pierre und ich dranbleiben an allem, wo wir Hebel in Bewegung setzen können.
Jawohl, ein gutes neues Jahr 2025.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.